Diese Erdgaskonzerne, die dieses Feld und viele andere eröffnen wollen, die interessieren sich nicht dafür, wie wir leben oder wie unsere Zukunft aussieht oder ob wir vor der Klimakrise geschützt werden. Die wollen weiter Profit machen. Und mutig zu sein in diesen Zeiten heißt eben auch zu sagen, diese Konzerne sollten nicht entscheiden, wie wir leben. Das sollten wir entscheiden.
Das war die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Sie hat versucht, die Förderung von Erdgas vor der deutschen Insel Borkum zu verhindern. Jetzt ist das fossile Projekt allerdings genehmigt und die Bohrungen sollen beginnen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klima-Nachrichten-Podcast von Klimareporter und der taz. Ich bin Susanne Schwarz von der taz und ich spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern von Klimareporter. Hi Verena.
Hey Susanne. Ihr hört die Folge vom 5. September und das sind heute unsere Themen. Die Bundesregierung setzt stark auf Erdgas, auch auf die inländische Förderung, etwa vor der Nordseeinsel Borkum. Die Klimabewegung veranstaltet dazu an diesem Wochenende ein Klimaprotestcamp. Die EU-Kommission hat in dieser Woche grünes Licht gegeben für das umstrittene Mercosur-Handelsabkommen mit südamerikanischen Staaten, das dem Klima schaden könnte. Und es gibt einen neuen Versuch, ein Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen per Gericht für seine Mitschuld am Klimawandel zur Verantwortung zu ziehen.
Wir beginnen mit der Gaspolitik. In der deutschen Nordsee darf bald nach fossilem Gas gebohrt werden, und zwar kurz vor der Insel Borkum. Wir hatten hier auch im Klima-Update vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen, dass das niederländische Unternehmen One Dias das vorhat. Und jetzt hat das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie zugestimmt. Also es geht um Bohrungen im niederländisch-deutschen Grenzgebiet. Die Bohrplattform, die befindet sich auf niederländischem Hoheitsgebiet, aber die Bohrungen sollen eben auch unter den deutschen Meeresboden gehen. Und deswegen war die Erlaubnis aus Deutschland nötig. Die Firma hatte Sofortvollzug beantragt, mit Erfolg. Das Landesamt in Niedersachsen hat das damit begründet, es gebe ein überwiegendes öffentliches Interesse an einer sicheren Energieversorgung und auch einen Rechtsanspruch von One Dias. Und wie das mit dem öffentlichen Interesse am Klimaschutz aussieht, erwähnte die Behörde nicht nebenbei gesagt.
Ja, das hat da leider keine Rolle gespielt. Aber es gibt jetzt eben auch mehr Rückenwind aus Berlin für das Projekt und für Gasförderung insgesamt. Die Pläne von One Dias sind ja schon älter, haben auf Bundesebene auch schon die Ampelregierung beschäftigt, und zwar besonders Robert Habeck als damaliger Wirtschaftsminister. Er hatte da eine abwartende Haltung. In seiner Amtszeit fiel ja auch die Energiekrise und er beschaffte plötzlich Erdgas von möglichst überall her, weil Russland keines mehr lieferte. Also für einen grünen Politiker förderte er die Gaswirtschaft ja schon auch stark, kann man sagen. In diesem Fall kam Druck aus den Niederlanden, denn es war neben der Genehmigung aus Niedersachsen erstmal noch ein Abkommen zwischen Deutschland und den Niederlanden zur gemeinsamen Erdgasförderung nötig. Da hielt sich Habeck aber ein bisschen zurück und sagte, er wolle erstmal abwarten, was die Klagen von den Umweltverbänden ergeben würden, also was die Gerichte entscheiden. Die neue Bundesregierung und Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU, die sind da nicht so zögerlich. Das Abkommen gab's Anfang Juli und jetzt ist eben auch noch das Jahr vom Land Niedersachsen da und One Dias darf loslegen.
Genau, Katharina Reiche sprach sich auch explizit für die Gasförderung aus. Kritik gibt es natürlich auch, nämlich zum Beispiel von der niedersächsischen Landesregierung. Die ist ja rot-grün und der grüne Energie- und Klimaschutzminister Christian Meyer, der findet das gar nicht so lustig. Der sagt, Niedersachsen will doch bis 2040 klimaneutral werden und zu 100% auf erneuerbare Energie und auf die Wärmewende setzen. Und brauchen würde man das Gas jetzt auch nicht. Lustigerweise zieht er dafür als Begründung heran, dass ja Reiche die Gasmangellage aus der Energiekrise aufgehoben hat und nicht auf Staatskosten zum Beispiel die Gasspeicher auffüllen will. Wobei die Grünen auf Bundesebene, vertreten von Michael Kellner als energiepolitischem Sprecher der Bundestagsfraktion, Reiche genau dafür kritisieren.
Ja, da ist man sich bei den Grünen nicht ganz so einig, wie man das zu finden hat. Die geringen Speicherstände sind ja eine direkte Folge von Robert Habecks Politik. Also er hat die Regeln für die Gasspeicher gelockert und niedrigere Pflichtfüllstände eingeführt, weil er ja diese ganzen LNG-Terminals hat bauen lassen. Die bedeuten, dass man leichter kurzfristig Gas importieren kann, eben in verflüssigter Form. Damit nehmen die Speicher an Bedeutung ab, in dem Sinne, dass es aus Versorgungssicht eben vielleicht nicht mehr nötig ist, sich auf einen eher unwahrscheinlichen Extremwinter vorzubereiten. Denn man kann eben, falls er wirklich kommt, noch nachträglich nachsteuern.
Genau. Also aus Versorgungssicherheitssicht ist das so. Die Preissicht ist nochmal eine andere, denn LNG ist ja teurer. Von daher kann man das vielleicht so sehen, dass der Staat jegliche Preisschwankung von den GaskundInnen abwenden sollte und Reiche deshalb jetzt auf Staatskosten eben doch die Gasspeicher weiter auffüllen müsste. Die Gasspeicherbetreiber jedenfalls, die wünschen sich das. Die schlagen jetzt schon seit Juli Alarm und warnen vor zu niedrigen Speicherständen. Das ist ja aber auch der Teil der Gaswirtschaft, der profitiert, wenn mehr eingespeichert wird. Der Rest der Gaswirtschaft ist, wenn man das so sagen kann, voll entspannt. Und auch die Bundesnetzagentur, die ja für die Überwachung der Gasversorgung zuständig ist, sagt, nee, alles gut, kein Grund zur Sorge. Aber ein bisschen teurer könnte es eben schon werden, falls es diesen Winter eine lange und extreme Kältewelle gibt, und wenn dann eben LNG nachgekauft werden muss.
Was ja durch die Klimakrise unwahrscheinlicher wird, also der sehr kalte Winter. Unmöglich natürlich aber nicht. Auf jeden Fall ist es aber gerade ein echtes Thema, wie viel Gas Deutschland braucht und woher. Neben den Grünen in Niedersachsen gibt es auch noch ganz viel weitere Kritik an der Gasförderung in der deutschen Nordsee, nämlich aus der Klimabewegung. Auf Borkum läuft gerade schon ein Protestcamp von Fridays for Future und der Deutschen Umwelthilfe, die ja auch vor Gericht gezogen ist. Katharina Reiche findet die Gasförderung, wie gesagt, super und sie ist generell offen für den Ausbau der Gasinfrastruktur.
Sie schwankt ja in ihren Reden immer mal so ein bisschen in der Frage, ob sie nun mindestens oder höchstens 20 Gigawatt an neuen Gaskraftwerken bauen lassen will. Ich glaube, der Punkt ist auf jeden Fall viele neue Gaskraftwerke. Und es hat sich auch diese Woche wieder gezeigt, als die Bundesnetzagentur einen Bericht zur Versorgungssicherheit vorgelegt hat. Da empfiehlt sie, also die Bundesnetzagentur, steuerbare Kapazitäten von 22 bis 35,5 Gigawatt. Und Reiche macht daraus, die Bundesnetzagentur weist Gaskraftwerke von 22 bis 36 Gigawatt aus. Tja, aber steuerbar wären natürlich auch zum Beispiel große Stromspeicher, die Sonnen- und Windstrom aufnehmen, wenn er da ist und dann flexibel abgeben können, wenn er gebraucht wird. Das unterschlägt Reiche, denn mal eben, dann sind das plötzlich einfach nur Gaskraftwerke, die da gebraucht werden.
Das ist auch der Grund, warum die gesammelte Energieszene sozusagen zähneklappernd auf das von Reiche bestellte Energiemonitoring wartet. Eigentlich soll das ja nur ein Prüfbericht sein, der ermittelt, wie hoch der Strombedarf in Deutschland ist. Aber Reiche hat eben ein besonders konservatives Institut damit beauftragt und will, das ist zumindest die Sorge von vielen, wahrscheinlich gern den Strombedarf kleinrechnen, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu bremsen. Aber das werden wir noch sehen. Der Bericht wird jetzt sozusagen jeden Tag erwartet. Jetzt zu unserer Aufnahmezeit am Donnerstagabend war er noch nicht da. Also mal sehen, wann er kommt.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema und da geht's um das Handelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Ländern, also Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. In dieser Woche hat die EU-Kommission grünes Licht für das Abkommen gegeben. Genauer gesagt, also sie hat die finale, juristisch geprüfte Version dieser Vereinbarung gebilligt. Und sie hat diesen Text nun an die Regierungen der EU-Länder und an das EU-Parlament weitergeleitet, denn die müssen dem Abkommen auch noch final zustimmen. Und wenn alles so läuft, wie die EU-Kommission sich das wünscht, dann kann das Abkommen bis zum Jahresende unter Dach und Fach sein. Nach 25 Jahren Verhandlungen, also ja aus dieser Sicht ein Meilenstein. Aber es gibt an dem Abkommen eben sehr, sehr viel Kritik. Unter anderem wird kritisiert, und das interessiert uns hier im Klima-Update natürlich besonders, dass das Abkommen aus Klimasicht problematisch sei, also zum Beispiel zu mehr Entwaldung im Amazonasgebiet führe. Und außerdem könne auch der Green Deal der EU durch verschiedene Bestimmungen unterminiert werden. Noch mehr, als die EU das schon selber freiwillig tut. Da war das nur nebenbei gesagt. Wir wollen uns jetzt mit dem Mercosur-Abkommen beschäftigen und schauen uns das mal genauer an.
Jetzt erst noch ein paar Worte zum Hintergrund. Du hast ja schon gesagt, die Verhandlungen zum Mercosur-Abkommen, die haben sich über 25 Jahre hingezogen. Also man kennt das zwar von anderen großen Handelsabkommen, dass die Verhandlungen viele Jahre dauern können. Zum Beispiel bei CETA, dem Handelsabkommen mit Kanada. Aber das ist wirklich 25 Jahre werden, das ist schon einmalig. Begonnen wurde mit den Verhandlungen im Dezember 1999 und ausverhandelt war der Text dann im Dezember 2024. Und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dann auch mit den Mercosur-Ländern eine vorläufige Vereinbarung unterzeichnet. Das war beim Mercosur-Gipfel in Uruguays Hauptstadt Montevideo. Jetzt geht es noch darum, diesen vorläufigen Deal zu einem festen Deal zu machen.
Ja, warum hat das so lange gedauert? Im Prinzip einfach, auf beiden Seiten gab es halt große Bedenken gegen das Abkommen. Und teilweise gibt es die auch immer noch. Um es mal ganz vereinfacht zu sagen, die südamerikanischen Länder fürchten, dass ihre Industrieprodukte unter Druck geraten, wenn die bisherigen Zölle auf europäische Produkte in diesem Bereich schrittweise gesenkt werden. Also zum Beispiel bei Autoimporten in die Mercosur-Länder wird derzeit ein Zoll in Höhe von 35% fällig, bei Textilien auch bis zu 35%, bei Pharmazeutika bis zu 14%, Chemikalien bis zu 18%. Und diese Zölle sollen schrittweise über einen Zeitraum von 15 Jahren maximal abgebaut werden.
Das würde beispielsweise dann auch bedeuten, dass Pestizide aus der EU für die Mercosur-Länder billiger werden und dann vermutlich dort auch mehr eingesetzt werden. Und zwar auch solche Pestizide, die in der EU selber nicht eingesetzt werden dürfen.
Aus Sicherheitsgründen.
Weil die gefährlich sind, ja. Und die würden dann möglicherweise über die importierten Lebensmittel wieder zurück nach Europa kommen, weil das Abkommen unter anderem vorsieht, dass es weniger Kontrollen geben soll. Ja, und da sind wir dann schon bei den Bedenken auf europäischer Seite. Da ist die Sorge groß, dass Europas Landwirtschaft unter Druck gerät und bei billigerem Rindfleisch und Soja und so weiter aus den Mercosur-Ländern nicht mithalten kann. Deshalb gehört auch der Deutsche Bauernverband zu den entschiedenen Kritikern des Abkommens. Er sagt, das Abkommen in seiner jetzigen Form begünstigt eindeutig die Erzeuger in den Mercosur-Ländern und erfordert, dass die höheren Tierwohl-, Klima- und Umweltstandards, die in der EU gelten, in dem Abkommen verankert werden sollen, also auch für Mercosur-Produkte gelten sollen.
Ja, das ist ja gar nicht so oft so, dass der Deutsche Bauernverband und Umweltverbände ähnliche Positionen haben, aber gegen diesen Punkt hätten UmweltschützerInnen jetzt sicher auch nichts. Die warnen davor, dass Umwelt- und Klimaschutz unter die Räder kommen könnte durch das Abkommen. Die Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen Brot für die Welt, Miserior und Powershift haben kürzlich eine Studie dazu vorgelegt. Und da heißt es zum Beispiel, die vereinbarten Liberalisierungen des Agrarhandels erhöhen den Druck auf die sensiblen Ökosysteme im Mercosur. Also die Folgen könnten sein, dass mehr Regenwald abgeholzt wird, mehr Savannen und Feuchtgebiete in landwirtschaftliche Flächen umgewandelt werden, wegen der sozusagen zu erwartenden erhöhten Nachfrage nach diesen Produkten aus Europa. Es ist zu erwarten, dass mehr indigene Gruppen und lokale Gemeinschaften von ihrem Land vertrieben werden und auch, wie schon erwähnt, dass eben mehr Pestizide eingesetzt werden, was Umweltschäden und erhebliche Gesundheitsgefahren für die FeldarbeiterInnen und für AnwohnerInnen von Plantagen bedeuten würde.
Ja, und die Studie verweist auch noch auf ein weiteres Problem und das hat es wirklich in sich. Dem Text des Abkommens sind in den letzten Jahren zwar Anhänge hinzugefügt worden, die ein Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen beinhalten. Außerdem soll Entwaldung verhindert werden, das steht da drinne. Aber offenbar ist auch eine Hintertür eingebaut worden, durch die Umwelt- und Menschenrechtsklauseln des Abkommens geschwächt werden. Durch einen neu eingeführten sogenannten Ausgleichsmechanismus bekommen die Mercosur-Staaten die Möglichkeit, Kompensationen einzuklagen, wenn ihre Exporteure durch EU-Gesetze Exporteinbußen fürchten, etwa die Lieferkettenrichtlinie oder die Entwaldungsverordnung. Die hat in den Mercosur-Ländern wirklich für große Verärgerung gesorgt. Und die Studie sagt nun, mit diesem Mechanismus können diverse Maßnahmen des europäischen Green Deal unterminiert werden. Sanktionen drohen damit nicht gegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden, sondern im Gegenteil gegen Nachhaltigkeitsregeln. Die EU würde sich beim Klimaschutz dauerhaft Fesseln anlegen, so hat es der Miserior-Experte für Handel und Menschenrechte Armin Pasch zusammengefasst.
Trotz all dieser Kritik und den Bedenken ist es sehr gut möglich, dass die EU-Kommission sich durchsetzen wird und das Okay für den Deal bekommt von den EU-Staaten und dem Parlament. Also viele Länder, die bislang gegen das Mercosur-Abkommen waren, überdenken ihre Haltung. Das hat auch mit der extremen Zollpolitik von Donald Trump zu tun und dem ungünstigen Deal, den die EU da kürzlich mit den USA vereinbart hat. Da gibt es das starke Bedürfnis, dem eben was entgegenzusetzen, neue Märkte zu erschließen, neue Allianzen zu bilden. Und die Kommission hat eine zentrale Forderung von Frankreich erfüllt. Frankreich war im Prinzip der größte Kritiker des Abkommens in der EU, wonach eventuelle Marktnachteile für sensible Agrarprodukte wie Rindfleisch und Geflügel genau überwacht werden und es dann ja gegebenenfalls zu Importbeschränkungen kommen kann, wenn Marktstörungen festgestellt werden. Und dritter Punkt, die EU-Kommission teilt das Abkommen auf. So ist es auch schon bei CETA gemacht worden. Das ist ein Manöver, um dieses kontroverse Abkommen eben durchzubekommen. Das besteht aus zwei Teilen, einem politischen Teil für Dialog und Kooperation zwischen den beteiligten Parteien und einem Handelsteil. Das ist der wesentliche Teil mit 90% oder so. Also das ist ja das, worum es eigentlich geht. Und das auch formal zu trennen, hat den in Anführungsstrichen Vorteil, dass nur der politische Teil auch den nationalen Parlamenten vorgelegt werden muss. Bei dem viel größeren und wichtigeren Handelsteil ist es dann nicht nötig, weil Handel in die Kompetenz der EU fällt. Und darüber hinaus müssen auch nicht alle EU-Länder im Konsens zustimmen, sondern es genügt, wenn die Mehrheit ja sagt. Also das macht es sehr viel einfacher, die Zustimmung auch zu bekommen und das Mercosur-Abkommen doch noch zum Abschluss zu bringen.
Wir kommen zu unserem letzten Thema. Es gibt einen neuen Versuch, ein Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen per Gericht für seine Mitschuld am Klimawandel zur Verantwortung zu ziehen. Und zwar sind 4 IndonesierInnen in der Schweiz vor Gericht gezogen, um den Schweizer Zementhersteller Holcim anzuzeigen. Die 4 leben auf der Insel Pari, die vom steigenden Meeresspiegel infolge der Erderhitzung bedroht wird. Überschwemmungen häufen sich, was den Lebensunterhalt der 4 InselbewohnerInnen gefährdet. Und sie wollen jetzt vor Gericht erreichen, dass Holcim ihnen Schadenersatz sowie Unterstützung bei der Anpassung an die Erderhitzung zahlt und seine CO2-Emissionen deutlich verringert.
Holcim ist einer der größten Zementproduzenten der Welt. Die KlägerInnenseite macht Holcim in seiner über 100-jährigen Geschichte sogar für 0,42% der industriellen CO2-Emissionen verantwortlich. Das wäre doppelt so viel wie die gesamte Schweiz.
Das ist wirklich irre, ja. Die Klagegrundlage ist das Schweizer Zivilgesetzbuch. Da steht, Zitat, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen. Das Argument ist, durch die Emissionen von Holcim werden die Rechte der KlägerInnen verletzt, also muss Holcim diese Emissionen verringern. Nach Schweizer Recht müsse zudem der Verursacher von solchen Rechtsverletzungen Kompensationen zahlen und Maßnahmen ergreifen, um die Rechtsverletzung zu beseitigen, also sich an Schutzmaßnahmen beteiligen. So kommen die drei Forderungen zustande: Emissionsreduktion, Schadenersatz, Unterstützung bei der Klimaanpassung.
Jetzt ist es ja wie immer schwierig mit solchen Klimaklagen, weil ja jedes Unternehmen am Klimawandel beteiligt ist, wenn natürlich auch in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Aber das Problem in diesem Ausmaß entsteht eben ja durch das kollektive Klimazerstören. Außerdem ist Zementherstellung ja legal. Bisher hat es nicht geklappt, Unternehmen so zur Verantwortung zu ziehen. Also bei Shell sah es ja mal so aus, da hat ein Gericht in den Niederlanden mal geurteilt, dass Shell die Emissionen reduzieren muss. Das hat ein Berufungsgericht ja dann aber wieder kassiert.
Ja, und jetzt der letzte große Fall ist ja erst vor kurzem zu Ende gegangen mit dem peruanischen Bergbauern, der RWE verklagt hatte, den deutschen Energiekonzern, weil durch den Klimawandel ein Gletschersee in Peru überzulaufen droht und er sein Haus gefährdet sah. Da sollte sich RWE dann am Aufbau von Schutzmaßnahmen finanziell beteiligen. Das Verfahren ging ja spektakulär weit. Das wurde ja hier in Deutschland in Hamm geführt. Es dauerte viele Jahre und tatsächlich folgte das Gericht auch der Argumentation des Klägers und bestätigte, dass RWE grundsätzlich wegen seines Beitrags zum Klimawandel zu Schadenersatz verurteilt werden kann. Aber das Gericht sah es nicht als wahrscheinlich an, dass der Gletschersee das betreffende Haus treffen würde. Das zeigt aber, dass diese Herangehensweise nicht völlig aussichtslos ist. Und die aktuelle Klage ist dieser wohl am ähnlichsten. Also es ist auch eine zivilrechtliche Klage, anders als die gegen Shell.
Genau, dieser Prozess gegen RWE zog sich über 8 Jahre, also wirklich lang, du hast es schon gesagt. Und auch jetzt in diesem neuen Fall gegen Holcim geht's wirklich erstmal langsam los, ganz langsam. Denn als erstes geht's darum, ob das Gericht die Klage überhaupt annimmt. Am Mittwoch war jetzt erster Verhandlungstag und die Entscheidung wurde vertagt. Das heißt, wir können das weiter beobachten.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und hinterlasst eine Bewertung. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns eine Mail an klima-update@klimareporter.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Und dann bedanken wir uns noch bei den regelmäßigen SpenderInnen. Heiko Pachel, Angelika Göser, Alessandro Speciale, Julian Scheurer, Roland Monsonius, Harald Manns, Nuri Ehrenzin, Michael Radatz, Patrick Seber, Sebastian Beiwinkel, Kai Zitzmann, Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Werner, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Jonas Ibel, Franz Baumann, Bernd Führinger, Lukas Pechtold, Hugo Bandorf, Mandy Singer-Brodowski und Sarah Füsson. Vielen, vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Ja, von mir auch. Schönes Wochenende und tschüss.
Ciao.